Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa?
Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
E2N Insights, der Podcast.
Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich Guten rauszufischen.
Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. Richtig gut.
E2N Insights, der Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge E2N Insights, der Podcast. Heute sprechen wir über Nachhaltigkeit, aber nicht nur einfach über Lebensmittelnachhaltigkeit, sondern wir wollen das Thema ganzheitlich denken. Dafür habe ich mir drei besondere Gäste eingeladen und diese stellen sich jetzt am besten gleich direkt einmal selber vor.
Hi, ich bin der Alexander, seit 8 Jahren Teil der E2N-Familie und kümmere mich seit 3 Jahren um das Thema Partnerschaften bei E2N und habe hier zwei wundervolle Kollegen mitgebracht, die sich jetzt auch vorstellen dürfen.
Ja, hallo, ich bin Tobias. Ich bin Gründer und einer der beiden Geschäftsführer von Foodtracks. Und Foodtracks wurde vor 10 Jahren ungefähr gegründet.
Und mein Name ist Michael. Ich bin der Kompagnon von Tobias.
Erklär doch nochmal genau, was Foodtracks macht.
Ja, mit Foodtracks helfen wir den Bäckern, ihre Mengenplanung in den Griff zu bekommen. Also es müsste ja jeden Tag entschieden werden, wie viele Bauernbrote ich in die Filiale am Marktplatz schicke. Und dafür ist es gut zu wissen, wie viel wollen denn die Kunden eigentlich? Und inwieweit ist ein Montag anders als ein Dienstag oder Mittwoch? Und wie spielt das Wetter in die Nachfrage rein? Und wir helfen den Bäckereien eben, solche Prognosen zu erstellen, damit dann eine gute Mengenplanung für alle Produkte und alle Fachgeschäfte stattfinden kann.
Jetzt hast du ja gerade schon gemeint, dass ihr in der Backbranche tätig seid. Erzählt doch mal, warum das Thema Nachhaltigkeit besonders in der Backbranche oder bei Bäckereien so wichtig ist, was eure Erfahrungen sind und führt mal alle Zuhörenden ein bisschen in das Thema ein.
Also zunächst mal war das Thema Nachhaltigkeit für die Gründung dieser Firma überhaupt wichtig, weil es uns sehr nahe geht, wenn Lebensmittel weggeschmissen werden im privaten Umfeld. Und dann eben auch, wenn wir das in Geschäften sehen. Und so war die Frage, was können wir denn tun? Welchen Beitrag können wir denn leisten, um diesem Problem irgendwie besser Herr zu werden? Und Bäckereien haben einfach die Herausforderung, dass die Ware sehr schnell verderblich ist. Ist ja keine Konserve in der Dose, die mehrere Monate haltbar ist, oder kein Tiefkühlprodukt, was man sich aus der Tiefkühltruhe holt, sondern das sind einfach die frischen Croissants und die frischen Brötchen. Und die sind einfach nach ein paar Stunden teilweise schon, spätestens nach einem Tag sehr oft, nicht mehr so gut. Und da müssen die Bäckereien einfach viel tun dafür, um diese Frische und Qualität hinzubekommen und können die Ware einfach nicht lange aufheben. Und das ist das Grundproblem.
Genauso einfach ergänzend, ich hatte es ja in unserem Vorgespräch ja schon mal gerade kurz erwähnt, dass ich eigentlich mehrmals, aber mindestens Samstagabend an euch denken muss. Übrigens der Grund, warum ich überhaupt auf die Idee eines Podcasts mit euch gekommen bin, weil ich das super wichtig finde, was ihr macht. Wenn ich mal wieder sehr spontan 1-2 Stunden vor Ladenschluss einer bekannten Supermarktkette einkaufen gehe und meistens davor immer noch ein Bäcker da ist und mir das Brot für den Sonntag holen möchte und die Auslage aber noch voll ist, 1-2 Stunden vor Ladenschluss. Das ist immer so für mich der Triggerpunkt, wo ich an euch denken muss, dass genau dieses Thema ist, dass einfach zu viel Auswahl am Ende da ist und es muss super, super viel weggeschmissen werden. Es gibt natürlich wie so Sachen wie Too Good To Go und so Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das zum Beispiel noch selten genutzt wird oder gar nicht irgendwie was genutzt wird, um Produktionsüberschuss zu vermeiden und einfach ja das Wegwerfen von Lebensmitteln irgendwie anzugehen. Und da finde ich das, was ihr tut, sehr toll. Wenn, wie gesagt, muss halt mehrmals die Woche an euch denken.
Das ist schön, dass du so oft an uns denken musst. Wir denken auch oft an dich. Und aber gerade bei dem Beispiel, was du gesagt hast, im Supermarkt, wo du dann Samstagabend stehst, kann man, finde ich, auch dieses Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz gut beleuchten. Also so der klassische Dreiklang der Nachhaltigkeit ist einmal die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, dann die soziale Nachhaltigkeit, das ist halt alles, was die Menschen und die sozialen Beziehungen angeht, und die ökologische Nachhaltigkeit, das heißt der Umweltaspekt. Und meistens haben wir eben dann immer nur den Umweltaspekt vor Augen, das, was du gerade gesagt hast, die Theke ist total voll und das ganze gute Essen muss weggeschmissen werden, was man sich im Jahr 2025 eigentlich global gesehen nicht mehr so wirklich erlauben kann. Aber es gibt eben auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und wenn so eine Bäckerei in der Vorkassenzone im Supermarkt ist, Dann sagt der Supermarkt, ja, wenn du den Mietvertrag hier hast, dann erwarte ich auch von dir, dass du unsere Kunden, die aus dem Supermarkt eben am Samstagabend noch rausgehen, bedienen kannst. Weil der Supermarkt muss wirtschaftlich handeln und die Bäckerei auch. Und deswegen verlangen wir von dir, dass da noch Ware da ist. So, und in diesem Spannungsfeld befindet sich die Bäckerei, jede Bäckerei. Und gerade in diesen Vorkassenzonen. Und das macht das Thema einfach so, ja, schwierig, letztendlich spannend. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir darüber nachdenken und uns jetzt hier auch darüber unterhalten. Aber das ist so, das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was du da immer so erlebst. Dass es eben nicht nur dieses Eindimensionale gibt, sondern dass da so unterschiedliche Wirkfaktoren da auch reinspielen.
Genau, jetzt haben wir ja schon theoretisch besprochen, was die Herausforderungen sind und was es bedeutet, nachhaltig zu sein. Jetzt ist es aber natürlich was ganz anderes zu wissen um das Problem und das in der Praxis anzugehen. Genau, deshalb, wie setzt man denn Nachhaltigkeit in der Praxis um? Wie unterstützt man dabei Unternehmen?
Ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man mit den Unternehmen spricht, was sind da eigentlich eure Ziele? Weil wenn die Ziele nicht klar sind, dann ist es immer einfach zu sagen, wir sind extrem umweltfreundlich. Das heißt, wir haben keine Ware mehr am Ende des Tages da das erreicht man, indem man einfach kaum Ware hinschickt. Total einfach. Aber gerade das Schwierige ist eben, die Ziele, die ja immer nicht eindimensional sind, sondern in mehrere Richtungen gut sein müssen, die erstmal herauszukitzeln, hin zu hinterfragen, liebes Unternehmen, lieber Kunde, wo möchtest du eigentlich hin? Und eben auch die Kunden dabei zu unterstützen. Ich meine, ich weiß nicht, bei euch ist das, denke ich mal, vermutlich ähnlich. Wenn ihr eure Software bei einer Bäckerei einführt oder bei einem anderen Kunden, müssen ja auch irgendwelche Ziele dahinter verknüpft sein. Und das muss erstmal auch oft rausgearbeitet werden.
Ja, und die Nachhaltigkeit ist einfach auch ein vielschichtigeres Thema als mein Lieblingsbeispiel, ich ersetze Plastik durch Papier, damit fängt es ja nicht an und hört es ja auch nicht auf. Also es gibt ja unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeit. Wir kennen natürlich dieses ganze Thema der Mitarbeitendenbindung und Mitarbeitendenzufriedenheit, weil das natürlich auch eine Art und Form von Nachhaltigkeit ist, um ein Unternehmen und eine Unternehmenskultur erfolgreich oder erfolgreich herzugestalten.
Interessant ist ja auch das Thema, wie stehen wir als Verbraucher eigentlich dazu? Alex, du hast gesagt, wenn du samstags zu späterer Stunde in den Laden kommst und stehst vor übervollen Regalen, dann macht das was mit dir. Das ist die eine Seite. Wenn man ehrlich ist, gibt's aber auch die andere. Man kommt in ein Bäckergeschäft und es ist 19 Uhr und dort gibt's nur noch 3 Brötchen und ein Brot und das ist nicht die Art von Brot, die man gerne wollte. Und die Frage ist ja, wo ist eigentlich für mich die richtige Mischung, auch als Verbraucher? Was erwarte ich denn um 19 Uhr in so einer Theke noch vorzufinden? Sicherlich nicht diese Vielfalt und dieses Üppige, aber natürlich Kernprodukte, so dass ich in der Lage bin, eben ein Vollkornbrot auch noch um 19 Uhr zu kaufen und nicht um 17 Uhr das letzte mit Glück erwischen muss. Das erwarte man als Verbraucher eben schon. Und das ist auch das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wo es darum geht, diese richtige Balance zu finden. Welche Verfügbarkeit möchte der Kunde bis zum Ende des Tages eben auch haben? Und wie kann man diese Verfügbarkeit mit möglichst geringem Retourenaufwand erreichen?
Wie ist denn da eure Erfahrung? Das würde mich mal interessieren. Bei Kundinnen, weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen diesbezüglich gemacht habt. Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit seit einigen Jahren natürlich sehr präsent, egal ob medial, gesellschaftlich oder unternehmerisch. Ist das noch so, dass Kundinnen, wenn sie um 19 Uhr in die Filiale reingehen, noch so eine hohe Erwartungshaltung wie vielleicht noch vor 10 Jahren haben? Habt ihr da irgendwie eine Erfahrung gemacht, auch bei euren Projekten mit Kundinnen, dass sich da so ein bisschen auch die Erwartungshaltung, ich sag mal, zurückgeschraubt hat, dass ich eben nicht eine Stunde vor Ladenschluss alles an Produktsortiment erwarte? Oder ist das immer noch so und wir müssen gesellschaftlich einfach noch super viel dafür tun, da ein bisschen die Erwartungen auch runterzuschrauben?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Gruppen von Einkäufern. Es gibt die, sagen wir mal, urbanen, sehr wertebewussten Einkäufer, die eben vielleicht in die Boutique-Bäckerei gehen, wo das Brot um 16.30 Uhr aus ist. Einfach, weil man sagt, man möchte auch das Signal senden, jetzt ist alles verkauft. ihr müsst morgen wiederkommen, wenn ihr was von unserem knappen Gut haben wollt. Das ist eine Zielgruppe, aber es gibt natürlich auch die Familien, wo man dann noch auf den letzten Drücker noch mal kurz vorbeigeht beim Bäcker, um für die Kinder das Lieblingsgebäck zu kaufen. Und ich glaube, da ist es nach wie vor so, dass man natürlich dort gucken muss, wie bekommt man diese richtige Mischung hin. Da muss man andere Bedürfnisse erfüllen, als das im Bereich der Boutique-Bäckerei der Fall ist.
Also ich würde auch sagen, dass von unseren Kunden, also von den Bäckereien her, ist das über die Jahre nicht weniger geworden, dass sie gerne verfügbar sein wollen. Sie müssen es auch, sie müssen ihren Umsatz machen. Sie sind natürlich auf Rentabilität angewiesen, gerade in den aktuellen Zeiten, wenn die Kosten so stark steigen und der Wettbewerbsdruck auch hochgeht. Sehen Sie auch leider, dass viele kleinere Bäckereien aufgeben und man in diesem Umfeld einfach bestehen muss. Und ich glaube, man kann es einfach nicht mehr nur auf diese reine Umweltperspektive beziehen. Es ist wichtig, aber es muss halt auch in diesem wirtschaftlichen Nachhaltigkeit sehen, über die soziale Nachhaltigkeit, auch die im Zusammenhang mit Personal reden wir ja nachher noch. Das finde ich total spannend. Das ist, glaube ich, was Neues, was wir auch nie so näher beleuchtet haben, aber kommen wir gleich noch dazu. Aber grundsätzlich ist dieses Thema eigentlich über die Jahre gleich geblieben. Es muss eine Verfügbarkeit da sein. Man muss es nur klug hinbekommen, dass die Verfügbarkeit an der richtigen Stelle da ist. Die Frage ist ja auch, warum unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden, also als Dienstleister in der Softwarewelt? Und ich glaube, eine wichtige Antwort ist, dass wir Dinge aufbringen, über die die Firmen noch nie so wirklich so im Detail nachgedacht haben. Das heißt, wir legen so die Lupe auf die Prozesse und die Firmen sind gezwungen, sich damit zu beschäftigen, weil unsere Software die Daten, die Informationen an die Oberfläche bringt, wie sie sie oft noch niemals gesehen haben. Und da kommen sehr interessante, oftmals auch oder manchmal auch schmerzvolle Dinge zutage, die es aber wichtig sind, die zu bearbeiten. Und so bekommt man die Perspektive der Nachhaltigkeit nochmal anders gezeigt, als man es vielleicht in den Jahrzehnten vorher gezeigt hat, ohne dass man mit Software gearbeitet hat. Und ich glaube, das macht es eben so wertvoll, dieses Dinge von unten nach oben bringen, Dinge aufwühlen, um sich einfach für die Zukunft aufzustellen und an der Stelle durch einen Prozess der Digitalisierung eben auch Nachhaltigkeit nochmal anders denken zu können.
Ich finde das, du hast vollkommen recht und ich habe sogar ein ganz gutes Beispiel noch aus meiner Erfahrung aus dem Vertrieb. Da war es tatsächlich auch so, dass wenn die E2N zum Beispiel eingeführt haben, wir können ja mitunter eben auch die Personaleinsatzquote anzeigen, wie viel Prozent vom Umsatz eben dann für das Personal aufgebracht werden muss. Und da war es tatsächlich auch so, gerade wenn die früher noch von der analogen Welt, nenne ich mal, und da zähle ich noch Excel dazu und eigene Excel-Tabellen, die man sich da irgendwie zusammenbaut, und dann eben auf E2N zum Beispiel geswitcht ist, hat man in den ersten 2, 3, 4, 5 Monaten, wenn man da wirklich vernünftig damit gearbeitet hat, auf einmal eben genau das, was du, Tobi, gesagt hast, da kommen halt manchmal Sachen zum Vorschein, die zwar schon immer da waren, aber nie jemanden interessiert hat oder nie jemand so klar gesehen hat, weil es da durchaus auch mal vorgekommen ist, dass man dann irgendwie 3, 4, 5, 6% mehr Personaleinsatz hat und sich dann die Leute am Anfang auch gewundert haben, jetzt habe ich E2N und jetzt habe ich statt Beispiel jetzt 36% Personaleinsatz. Naja, das war ja schon immer da. Es hat halt nur keiner gesehen und jetzt legt man das eben offen. Das ist genau der Punkt, den du eben gesagt hast. Und es wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir früher, dass da eben etwas dann aufgedeckt wird. Und dann macht es ja, finde ich, dann hat es ja erst Spaß gemacht zu überlegen, okay, warum ist das so? Wie kommt das zustande? Und welche Möglichkeiten haben wir oder ihr, das jetzt zu ändern? Und da gibt es immer wieder gewisse Stellschrauben, woran man drehen kann. Das heißt nicht, dass ich eine Schablone über jeden Kunden theoretisch legen kann und alle müssen genau 1:1, Schritt für Schritt das Gleiche machen. Das nicht, aber da gibt es eben viele Möglichkeiten, die wir als Dienstleister einfach haben, gemeinsam mit unseren Kundinnen auf Augenhöhe die Prozesse sich anzuschauen und zu überlegen, was können wir eigentlich tun, auch gerade im Aspekt der Nachhaltigkeit.
Ja, man muss einfach auch diesen Wert anerkennen und man darf jetzt halt nicht sagen, gut, jetzt wird die Software eingeführt und in 2 Wochen ist alles besser. Man muss den Fokus darauf legen und die Energie reinstecken, um dieses Projekt dann auch zu einem Stadium zu bringen, wo es dann einem wirklich was bringt. Ich denke, da sind die Prozesse, mit denen wir uns befassen, einfach zu komplex, als dass man sagen kann, ich lege einen Schalter um und alles ist besser und ich bin viel nachhaltiger als vorher. Das kostet Energie. Und dann, wenn man das aber mal verstanden hat und bereit ist, das da reinzustecken, dann hat man wieder langfristig was davon. Und darum geht es ja auch in der Nachhaltigkeit, diese langfristige Perspektive.
Was ich super schön finde, ist, weil du es auch gerade gesagt hast und ich finde, das trifft, das ist ein Projekt. Und ich habe gerade jetzt in den letzten Jahren dann natürlich auch das Thema KI verständlicherweise immer präsenter, omnipräsent eigentlich ist, dass halt sehr viele mit der falschen Annahme kommen, zu sagen, ich kauf mir jetzt Foodtracks, umgangssprachlich gesagt, jetzt muss ich hier auf den Knopf drücken und dann funktioniert auf einmal alles. Aber das so ist es ja nicht, sondern es ist wirklich eben ein Projekt, wo es eben darum geht, erstmal über einen gewissen Zeitraum X Daten zu sammeln, gute Daten, das ist natürlich auch wichtig und anhand dieser guten Daten und über einen gewissen Zeitraum, der jetzt nicht 1-2 Tage beinhaltet im Normalfall, sondern natürlich ein bisschen länger geht, vielleicht auch ein bisschen mehr, dann vernünftige Prognosen zu erstellen, weil dann gibt's ja auch die Realität. Deswegen finde ich es, ich weiß nicht, wie es bei euch oder wie bei euch, wenn ihr mit Kundinnen sprecht, oftmals vielleicht auch eine falsche Erwartung in diesem Aspekt irgendwie aufkommt, zu sagen, ja, ich will jetzt wirklich nur auf ein Knöpfchen drücken und dann ist fertig.
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, denn wenn Kunden mit uns starten, ist, glaube ich, schon oft so die Hoffnung und die Erwartung, dass man sagt, so jetzt wird aber alles von heute auf morgen automatisiert, dann müssen wir den Schalter umlegen und die bisherigen Probleme sind alle gelöst. Ich glaube, das ist einfach so ein menschlicher, psychologischer Faktor, den man ja auch von sich selbst kennt. Man schafft eine neue Technologie an und dann projiziert man erstmal alle Erwartungen da rein. De facto ist es natürlich so, dass es sehr stark davon abhängt, dass eben das Zusammenspiel mit den Menschen in der Filiale zum Beispiel ganz entscheidend ist. Und da muss Software und Mensch einfach ein gutes Team am Ende darstellen. Und da sind natürlich die Bäckereien, die schon ein gut organisiertes Filialgeschäft haben, dann auch einen deutlichen Schritt weiter, so eine Software schneller erfolgreich einzusetzen, als Kunden, wo eben dieser Schritt noch zu gehen ist. Also ein schönes Beispiel ist, dass ein Inhaber mal in das Fachgeschäft kam und dann festgestellt hat, dass hinten noch ein Korb mit einem sehr beliebten Artikel lag. Und dann gefragt hat, warum ist denn das hier hinten in dem Korb? Das muss doch in die Theke. Und die Antwort war, ja, das ist ja die Sollretoure bei dem Artikel. Die stellen wir immer morgens schon hier hin, damit die am Ende des Tages auch wirklich übrig bleibt. Und auf sowas kommt man natürlich zunächst mal nicht. Das ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man einfach einen neuen Prozess einführt, ohne die Menschen mitzunehmen, ohne auch zu erklären, warum tun wir das, was ist der Hintergedanke, was die Zielsetzung, dann kann eben sowas dabei passieren. Und da sind wir immer wieder auch überrascht, welche fantasievollen Blüten das Tagesgeschäft so treiben kann.
Verrückt, ich muss jetzt mal, also da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen leier, aber was ist eine Sollretoure? Also wenn du sagst, die haben da eine Kiste voll mit Backware X, weil die zurückgeben müssen? Oder was ist da der Hintergrund?
Zum Beispiel ist das Schnittbrötchen ein Artikel, was der Kunde in der Regel auch noch erwartet, wenn er spät in den Laden kommt, dass er das noch kaufen kann. Und deswegen ist es sinnvoll zu sagen, naja, ich krieg's natürlich nicht hin, um 19.59 Uhr genau das letzte Schnittbrötchen zu verkaufen, sondern ich werde da einen gewissen Puffer für brauchen, um diese Kaufbarkeit auch sicherzustellen. Und das ist eine Vorgabe, die mit der man sehr sinnvoll arbeiten kann. Die natürlich nicht bedeutet, dass man das im Vorhinein dann zur Seite stellt, sondern das ist sozusagen rückblickend, wenn man die Zahlen auswertet, ist das ein Wert, mit dem man dann, den man anstrebt, aber nicht, indem man ihn sozusagen im Vorhinein schon herbeiführt.
Ich glaube, man muss die Mitarbeitenden da schon mitnehmen, sonst funktioniert es ja nicht. Egal, ob es jetzt bei uns ist, eine Mitarbeitenden-App zu nutzen, wenn man es vorher nicht gemacht hat, kann ich auch sagen, ja, hier sind die Logins, da kannst du dich einloggen, bitteschön. Da ist die meiste Herausforderung oder die Hemmschwelle, es zu nutzen, viel, viel höher, als wenn du sagst, ey, pass mal auf, Michael, du kannst das und das tun, du kannst mir, weiß ich nicht, deine Arbeitszeiten einsehen, das und das schicken, Urlaubsantrag schicken und so weiter und so fort. Und ich glaube, das geht ja bei euch genauso, weil bei euch sind ja die Daten ja super, super wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da die Mitarbeitenden mitzunehmen, dass die auch konstant da auch die Daten liefern. Oder? Das ist ja super, super wichtig, gerade in eurem Bereich. dass die da wirklich am Ball bleiben und da auch richtige Daten liefern? Oder sehe ich das falsch?
Ja, wir haben mal so überlegt, wie können wir das irgendwie in ein kleines Modell, in ein kleines Beispiel fassen, was so die Erwartungshaltung an KI ist und wo es eigentlich darum geht. Wir haben uns da so ein Eisbergmodell ausgedacht, das heißt, über der Wasseroberfläche ist die kleinste Menge und unter der Wasseroberfläche ist eigentlich die große Masse des Eisbergs. Wir haben so ein kleines Croissant statt dem Eisberg genommen für unser Thema. Aber letztendlich ist eben unter der Oberfläche sind viele Themen, die wichtigsten sind vielleicht, dass man eben die Ziele für sich definiert. Das heißt, über der Wasseroberfläche ist die KI und die kann ja alles und sofort und auf Knopfdruck, in der Erwartungshaltung zumindest. Aber ich muss wissen, welche Ziele habe ich. Ich brauche irgendwo saubere Prozesse und ich muss vor allem die Menschen mitnehmen. Und dieses mit den Menschen ist immer wieder ein existenzieller Punkt an der Stelle. Zum einen sind es die Menschen, die die Daten generieren. Bei euch sind es die Daten in der Zeiterfassung. Bei uns sind es die Daten, die in die Kasse eingegeben werden. Also ein Kassierprozess erzeugt einen Datenpunkt. Und diese Daten sind wichtig für unsere Prognose. Und wenn dieser von einem Menschen ausgelöste Datenerzeugungsprozess nicht funktioniert, dann haben wir schon mal ein Problem. Und das wird oftmals gar nicht so mit berücksichtigt. Das heißt, dass ich wirklich das den Menschen an der Kasse einfach machen muss, die Dinge einzugeben. Wenn ich Produkte habe, die sich sehr stark verwechseln lassen, dann ist es ein Problem. Ich denke da an einen Kunden von uns, der hat ein Brot, der wird in der einen Stadt wird das ohne Kümmel verkauft, in der anderen Stadt wird es mit Kümmel verkauft. Beide Brote sind meistens in der Filiale, haben den gleichen Preis. Wenn ich aber das Falsche eintippe, dann bekomme ich in der Folgewoche entweder gar nichts von diesem Kümmelbrot oder viel zu viel von dem Kümmelbrot. Das heißt, ich muss die Menschen an der Stelle mitnehmen. Und deswswegen, wir reden immer viel über KI, Algorithmen und Software. Aber zumindest in den Prozessen, die wir bedienen, ist der Mensch ein ganz, ganz wichtiger Faktor an der Stelle.
Wir betrachten das aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln, aber trotzdem nur super wichtig. Ne, also bei uns ist der Mitarbeitende oder das Personal generell natürlich dafür da, dass es, bleiben wir mal in der Filiale, Brot muss ja verkauft werden, das muss ja jemand machen. Das ist mit Öffnungszeiten verbunden, das ist mit einem gewissen Umsatz, einer gewissen Produktivität ja mitgebunden. Das heißt, was wir eben da tun, ist natürlich eine effiziente und effektive Dienstplanung anhand des Umsatzes, anhand der, kann ja auch an Absatzproduktivität hängen oder am Personaleinsatz oder an der Personaleinsatzquote. Und aus eurer Brille, sage ich, finde ich halt super spannend, sind halt eben diese Daten später zum Auslesen halt super wichtig. Und ich glaube, dass das halt eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, die Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit, was du vorhin genannt hast, eben die Mitarbeitenden als Nachhaltigkeit zu verstehen und nicht leider heute immer noch, viel seltener, aber ich bekomme immer noch mit, ja, dann kommen halt drei andere. So, ich glaube, das ist immer noch vielleicht auch ein eigener Schutzmechanismus, sich das einzureden. So ist es ja heute nicht mehr. Und es ist super wichtig, die Leute in die Prozesse mit einzubinden, weil ich dadurch eben eine Nachhaltigkeit im Ablauf, in den Prozessen, bei den Mitarbeitenden, bei der Unternehmenskultur generiere. Weil wenn ich eine sehr, sehr hohe Fluktuation habe, habe ich das Problem, ich weiß nicht, wo ich die Ware richtig verräumen muss, wie ich richtig bestellen muss. Weil ja immer wieder neues Personal kommt und das muss ja auch erstmal eingearbeitet werden. Das sind ja natürlich auch mit gewissen Kosten verbunden. Und wenn ich ein eingespieltes Team habe, was auch abgeholt wurde und weiß, warum es die Dinge tut, habe ich automatisch schon viel, viel größeren Unternehmenserfolg. Und das ist ja gleichzeitig auch mit der Nachhaltigkeit zu sagen, wenn ich die Mitarbeitenden auch unter dem Punkt der Nachhaltigkeit betrachte, hilft mir das an super, super vielen Stellen, sowohl uns als auch euch jetzt in dem Fall.
Dann lass doch mal da nochmal drüber nachdenken, wie wirklich dieser Zusammenhang ist von Personal, KI und einer optimalen Warenverfügbarkeit in den Filialen. Der liegt vielleicht gar nicht so sehr auf der Hand, aber ich glaube, den gibt es und das ist, glaube ich, passt hier gut in das heutige Thema rein, da mal zusammen drüber nachzudenken. Also was haben Foodtracks und E2N letztendlich miteinander gemeinsam? Wenn ich in der Filiale eine Situation habe, wo das Team nicht irgendwie eingespielt ist, zufrieden ist, dann wird sich das auf den Verkauf auch äußern. Und die Person in der Filiale ist ein großer Faktor. Das heißt, verkaufe ich heute 100 Euro Ware mehr oder weniger, hängt auch stark damit zusammen, welches Team ich vor Ort habe. bieten die einen Zusatzverkauf an, sind die gut drauf, wollen sie verkaufen und so weiter. Und wenn das eben nicht gegeben ist, wenn die Leute schlecht drauf sind, weniger verkaufen, dann verkaufe ich weniger. Wenn ich an dieser Stelle keine Stabilität habe, wenn sich meine Teams oft wechseln, wenn ich eine Unruhe drin habe in der Personaleinsatzplanung, mal ist die Stimmung gut, mal ist sie schlecht, dann werde ich Schwankungen im Verkauf haben. Und Schwankungen im Verkauf sind sehr, sehr schwierig für die KI, weil die KI letztendlich ist auf Muster angewiesen, auf Muster, die sich irgendwie wiederholen, die sich irgendwie vorhersagen lassen. Und es ist aus den historischen Daten eben nicht so einfach rauszulesen, hatte ich an diesem Tag ein gutes Team in der Filiale oder nicht. Das kann ich nicht so einfach irgendwo in irgendwelchen Datensätzen finden. Und wenn ich jetzt die Zukunft vorhersagen muss, müsste ich ja sagen, nächste Woche Dienstag, wie ist die Personalsituation vor Ort? Sind die Leute gut drauf oder nicht? Und es, weil es eben so einen durchaus signifikanten Effekt auf die Nachfrage oder auf den Verkauf hat, ist es einfach wichtig, die Personalsituation stabil hinzubekommen. Das hilft mir letztendlich auch wieder für die KI-Prognosen von Foodtracks und hilft mir dann auch wieder, meine Ware besser zu planen und weniger wegschmeißen zu müssen, wenn ich es gut vorhersagen kann. Und da schließt sich der Kreis wieder. Und ich glaube, dieses Thema ist noch gar nicht so oft so diskutiert worden, dass es auch da Zusammenhänge gibt, Wechselwirkungen gibt und dass man da einfach alles mit berücksichtigen muss, um am Ende in beiden Richtungen ein gutes Ergebnis zu haben.
Ja, das ist ein guter Gedanke und das ist das, was ich vorhin als vielleicht sogar ein sehr, sehr gutes Beispiel von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die Nachhaltigkeit dann super vielschichtig ist und viele Aspekte einnehmen kann. Und ich glaube, das, was du gerade erklärt hast, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Was bei mir direkt auf deine Frage oder These oder wie man es nennen mag, hin aufgeploppt ist, war das eben bei der Produktion, dass man da eben von eurer Seite aus eine reellere Produktionsanzahl vorhergesagt bekommt. Das können wir wiederum in der Produktion auch nutzen, um die BäckerInnen nicht auszulasten. Weil wenn ich weiß, ich muss 700 Croissants, 800 Laugenbrötchen backen statt 2x1000, dann habe ich natürlich viel weniger Zeit. Ich sage immer, verheize meine Leute nicht in dem Fall, dass ich die halt immer 1000 Stück backen lasse, obwohl eigentlich der Bedarf viel, viel geringer ist und habe dadurch natürlich auch weniger Überstunden, weniger Auslastung, weniger oder effizienter auch die Personaleinsatzkosten verplant anhand auch der tatsächlichen produzierten Stückzahl. Das war zum Beispiel, was mir immer so als erstes in den Kopf kommt, aber da gibt's eben, wie gesagt, viele Blickwinkel, die wir unter dem Thema Nachhaltigkeit kombinieren können. Und ich finde das ein sehr, sehr spannender Gedanke und sehr, sehr spannendes Beispiel, was du, Tobi, genannt hast, was ich genauso sehe.
Genau, weil wann läuft eine Firma gut? Meistens, wenn die unterschiedlichen Prozesse stabil sind. Das heißt, manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Wenn Corona kommt, dann haut Corona rein. Da haben wir alle irgendwie Pech gehabt. Aber manche Dinge können wir durchaus beeinflussen. Und wie gesagt, wenn wir dafür sorgen können, dass die Mitarbeiterzufriedenheit einigermaßen stabil ist, dass die Fluktuation nicht so hoch ist, dass damit die Verkaufsleistung auch wieder stabil ist, dann hilft es auch wieder den Prognosen. Und ich kann eine bessere Planung machen. Ich habe in der Produktion automatisch eine bessere Auslastung, Planbarkeit und dann schließt sich der Kreis wieder. Das heißt, ich glaube, die Bäckereien müssen immer darauf gucken, wo kann ich eine Stabilität erzeugen. Wie gesagt, es ist vieles nicht beeinflussbar, aber manche Dinge schon. Und wenn man dann da die Wechselwirkung erkennt, dann hat man, glaube ich, wirklich einen Erkenntnisgewinn. Weil dann merkt man, okay, super, jetzt kann ich das beeinflussen und das bringt mir hinten raus wieder was.
Letztendlich geht es natürlich darum, den Warenfluss einfach so hinzubekommen, dass man sagt, ich habe das Ding im Griff. Also ich bin in der Lage, Retouren sparend meine Fachgeschäfte zu beliefern. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass meine Topseller da sind und dass die Kunden ihre Lieblingsartikel auch kaufen können. Und diese Steuerung dieses Warenflusses, das tun zu können, das ist eigentlich unsere große Leidenschaft. Dafür haben wir enorm in die Tiefe gearbeitet, haben ein ganz dickes Brett gebohrt bei unserer Software, damit man eben auch die Artikel, die eben ein bisschen komplexer sind, wie zum Beispiel Kuchen, den man mehrere Tage verkaufen kann, oder wenn neue Artikel ins Sortiment kommen, dass die eben auch eine sinnvolle Bestückung haben. Solche schwierigeren Fälle, da haben wir im Prinzip Jahre dran gearbeitet, das eben für die Bäckereien auch handhabbar zu machen. Und es ist schön zu sehen, dass wir jetzt eben auch in der Lage sind, mit einem erprobten Vorgehen die Bäckereien Schritt für Schritt zu diesem Ziel hinzubringen. Und das macht uns happy und ist unsere Mission, auf der wir unterwegs sind.
Meint ihr, wenn ihr jetzt zu Unternehmen kommt, die sind sich bewusst, wie wertvoll ihre Daten sind?
Ich würde es vielleicht sogar mit einem Jein beantworten. Ich glaube, also zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe mit größeren Unternehmen, das können Bäckereiunternehmen sein, das können aber auch systemgastronomische Betriebe sein, die haben schon auf einer gewissen Art und Weise selbst mit Excel-Tabellen, analog in Anführungszeichen, schon gewusst, dass es gewisse Zahlen gibt, die wichtig sind fürs Unternehmen. Hat man vorhin schon, dass die nicht zu 100% vielleicht durchleuchtet sind oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht im Blickwinkel waren, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, deswegen jein, ja, die haben das schon ein bisschen auf dem Schirm, aber nein, glaube ich auch vor allem, weil ich glaube, was die nicht verstehen, ist das Potenzial, was dahinter steckt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. So, was ich eben wie viele Mehrwerte ich durch meine Daten und auch sauber gepflegte Daten eben generieren kann. Ich glaube, dass sie das nicht so auf dem Schirm haben, die meisten.
Die Frage ist ja auch, wie man da hinkommt, ne? Wie kommt man denn zu hochqualitativen Daten, die einfach sauber sind? Kunden von uns machen da zum Teil einfach wirklich coole Sachen, indem sie mal einen Filialtag machen, wo dann die ganzen Filialleitungen eben zusammenkommen und man über aktuelle Themen spricht. Und da ist dann ein Programmpunkt. Wir arbeiten jetzt vermehrt mit Daten, nicht nur mit Foodtrack, sondern vielleicht auch mit anderen Systemen wie E2N. Und für uns ist es einfach ganz wichtig, dass ihr alle mitzieht. Und das ist eine Botschaft, die man einfach auch streuen muss, wo man die Menschen mitnehmen kann. Das wird bei manchen auch vergessen. Deswegen haben wir es in unser Vorgehen auch mit übernommen, in unseren Startplan und nehmen die Kunden da auch ein bisschen bei der Hand, weil wir einfach sehen, da, wo man das mit den Menschen zusammendenkt und eben auch die Filialen mitnimmt, erzielt man auch die besseren Ergebnisse.
Ich glaube, wenn man so von der ursprünglichen Bäckerei kommt, das war ja meistens die Backstube hinten vorne der Verkaufsraum, dann hat man nicht so die große Herausforderung, die Dinge im Griff zu haben, weil es ist alles sehr gut überschaubar. Heutzutage mit stark gewachsenen Filialnetzen muss man es irgendwie schaffen, wenn man mehrere Dutzend, vielleicht sogar über 100 Filialen hat, die Verbindung zu den Filialen aufrechtzuerhalten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Verbindung, dass irgendjemand eine WhatsApp-Nachricht oder ein Telefon bedient, um Kommunikation auszutauschen, sondern dass man versteht, was in dieser Filiale passiert. Und idealerweise auch versteht, ohne immer mit den Menschen zu sprechen, weil es muss möglichst effizient sein. Und da helfen einfach saubere Daten. Sie müssen bei euch genau verstehen, wie viele Stunden werden verbraucht, die Kennzahlen, die ihr zur Verfügung stellt, etc. Und bei uns müssen sie genau das Gleiche verstehen, was die Ware angeht. Und das hängt auch viel mit Stammdatenpflege zusammen. Das erleben wir immer wieder. Wir starten Projekte und da müssen noch relativ viele Stammdaten gepflegt werden. Und erst dann, wenn ich das hinbekommen habe, ich habe saubere Stammdaten, die Daten, die in der Filiale erfasst werden, sind sauber, dann habe ich die Möglichkeit zu verstehen, was in der Filiale passiert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um einfach auch wieder für die Zukunft aufgestellt zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Digitalisierung. Und da sozusagen diese Verbindung aufzubauen, dieses Kabel in die Filiale gedanklich hinzuwerfen und zu sagen, okay, ich docke dich an mein Verständnis an und dafür brauche ich saubere Daten. Und wenn ich das habe, dann kann ich anfangen zu steuern. Und wenn ich anfangen kann zu steuern, dann habe ich mein Unternehmen im Griff. Und dieser Prozess, der setzt sich mehr und mehr in den Bäckereien durch. Wir erleben immer mehr Menschen, Frauen und Männer in unserem Kundenkreis, wo es mehr und mehr rüberkommt, dass sie dieser Datensauberkeit einen eigenen Wert beimessen. Und das freut uns, dass die Branche in diese Richtung geht. Da ist sicherlich noch einiges zu tun, aber ja, das ist die Zukunft.
Apropos Zukunft. Wie seht ihr denn die Zukunft für die, ja, für die gesamte Branche, aber auch vielleicht generell zu dem Thema und vor allen Dingen, was sind eure Empfehlungen, die daraus entspringen?
Also ich glaube, dass die Bäckereien in Zukunft viel genauer für sich ihr Konzept finden müssen. Was ist eigentlich die Zielgruppe, die sie bedienen und welche Wünsche hat diese Zielgruppe? Es gibt ja einen Wettbewerb, zum Beispiel auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel, wo man auch Backwaren bekommt. Es gibt sozusagen die Boutique-Bäckereien, wo man nur ganz, ganz wenige Sachen bekommt und die in höchster Qualität. Und die Frage für die typischen Familienbäckereien ist eben, was ist denn jetzt wirklich mein Sortiment, mit dem ich meine Kunden glücklich mache? Und wie schaffe ich es, dass ich wirklich dieses Sortiment auch in den meisten Stunden des Tages da habe, dass eben das auch gekauft werden kann, ohne am Ende des Tages zu viel übrig zu haben? Ich glaube, da gibt's noch so einen Findungsprozess in der Branche, wo man noch aus der Welt kommt, ich möchte möglichst große Vielfalt anbieten. Ich möchte möglichst nie hören, ach, in einem Fachgeschäft war ein Kunde unzufrieden, weil er konnte dies und jenes nicht kaufen. Hinzu, ja, das passiert eben, wenn man sein Sortiment etwas gezielter ausrichtet und wir nehmen das in Kauf. Und das, was wir dann tun, das machen wir mit höchstem Qualitätsanspruch und können damit eben auch das Bäckerhandwerk letztendlich ihm diesen Wert geben, der zum Teil in Frage steht, wenn man eben im Supermarkt ähnliche Artikel kaufen kann. Und dieser Fokus auf Qualität und das, worauf es wirklich ankommt, das, glaube ich, ist die Entwicklung, die man in den nächsten Jahren sehen wird bei den erfolgreichen Bäckereien.
Ich glaube, den Tipp, den ich hätte für Bäckereien, die nachhaltiger werden möchten, ist, sich erstmal die Frage zu stellen, verstehe ich, was da draußen passiert und bin ich bereit, Energie reinzustecken, um dieses Verständnis zu erlangen und zu sagen, ich starte jetzt ein Softwareprojekt, ich bin bereit, mir meine Prozesse anzugucken, ich habe die Leute dafür, die das tun können, und dann ziehe ich es auch durch. Und mit dem Ziel, wirklich diese Genugtuung zu haben, dieses gute Gefühl, dass die Dinge strukturiert sind, dass ich sie im Griff habe. Und wenn ich sie im Griff habe, dann kann ich auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt viel, viel besser steuern. Dann passiert der nicht mit mir, sondern ich steuere ihn. Und dann kann ich auch stolz drauf sein.
Genau, jetzt ist es Zeit für unser Takeaway. Das heißt, bitte nennt nochmal für euch den wichtigsten Punkt oder die wichtigsten Punkte, die die Zuhörenden mitnehmen sollten, wenn sie jetzt eben diese Folge gehört haben. Was sollten sie danach noch wissen? Woran sollten sie sich auf jeden Fall erinnern?
Mit das Wichtigste ist, dass die Mitarbeitenden in viele Prozesse noch mehr mit eingebunden werden müssen. Gerade wenn man euch betrachtet, wie wichtig es ist, Mitarbeitende abzuholen und sie in die Prozesse auch richtig mit einzubeziehen und sie vorher auch abzuholen und zu erklären, warum das denn so wichtig ist. Und dass die Mitarbeitenden auch ein ganz, ganz wichtiges Herzstück eines Unternehmens sind, auch in unseren Aspekten.
Das Thema Offenheit ist ganz wichtig. Wenn ich was verändern möchte im Betrieb, dann kann ich Technologie mir hinzukaufen. Und was ich damit auch hinzukaufe, ist eben, dass die Prozesse durchleuchtet werden, dass man sich fragt, an welchen Hebeln muss man denn ansetzen, auch in anderen Bereichen, um möglichst das bestmögliche Ergebnis hinzubekommen. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, diese Offenheit mitzubringen, keine Denkbarrieren zu haben nach dem Motto, das haben wir jetzt aber die ganzen letzten Jahrzehnte so gemacht, da können wir nichts dran ändern, sondern Technologie, Menschen und Prozesse, diesen Dreiklang ganzheitlich zu denken, das ist eigentlich notwendig, damit dann auch so eine Veränderung stattfinden kann und erfolgreich wird.
Ich glaube, was man von unserem heutigen Gespräch gut mitnehmen kann, was ich auch mitnehmen kann, was ich vorher noch nicht so im Kopf hatte, sich jetzt ergeben hat, was mich sehr freut, ist, dass es bei der Mitarbeiterzufriedenheit anfängt, dadurch ich mehr Stabilität in einen guten Verkaufsprozess reinbekomme, dadurch ich verlässlichere Daten hinbekomme, die nicht so oft nach unten und nach oben ausschlagen und ich damit der KI bessere Daten liefere und klarere Muster liefere, sodass ich dann wieder besser prognostizieren kann, eine gute Verfügbarkeit habe, weniger wegschmeißen muss und so sich der Kreis wieder von der ökologischen Nachhaltigkeit, der sozialen Nachhaltigkeit und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit schließt. Und dass man, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, ich glaube, das kann man ganz gut mitnehmen.
Ja, was Schlaueres fällt mir an dieser Stelle auf jeden Fall auch nicht ein, außer natürlich mich ganz herzlich bei euch dreien zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für eure Zeit natürlich. Wenn du jetzt diese Folge E2N Insights, der Podcast, gehört hast und dir denkst, Mensch, ich wäre entweder auch gerne zu Gast oder ich habe ebenfalls noch etwas Wichtiges zu dem Thema zu sagen, dann schreib uns entweder in den Kommentaren unter dem Podcast oder schreib uns eine E-Mail an marketing@e2n.de. Außerdem findest du natürlich alle wichtigen Informationen zu unseren Gästen und den Unternehmen wie immer in den Shownotes verlinkt. Zudem hast du dort die Möglichkeit, das ganz hervorragende E2N Social Media zu finden. Und damit bleibt immer noch zu sagen, ich freue mich sehr, dass ihr da wart und bis bald.
Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
And so on.
Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
Insights! Gott, Herr, nochmal.
Bitte? E2N Insights, der Podcast.